ARD.
Die Energiewende, Zukunftskonzept oder Schreckgespenst? Deutschland will bis 2045 klimaneutral sein. Klingt weit weg, ist es aber nicht, denn die Weichen müssen jetzt gestellt werden. Wie immens der Zeitdruck ist, wie gewaltig die Herausforderung, ist vielen Bürgerinnen und Bürgern wohl auch durch die geplante Heizungsreform klar geworden. Bereits nächstes Jahr soll danach möglichst jede neue Heizungsanlage eine Wärmepumpe sein oder mindestens zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Nun umfasst die Energiewende noch wesentlich mehr Aspekte als die Wärmewende. Wie ist sie technologisch machbar? Darum geht es im Gespräch mit Michael Sterner. Er ist Professor für Energiespeicher und Energiesysteme an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg. Guten Tag, Herr Professor Sterner.
Guten Tag, Frau Mattei.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Sie haben der technologischen Seite der Energiewende gerade ein Buch gewidmet. Wie wichtig ist die Wärmewende für die deutschen Klimaziele?
Ja, die Wärmewende ist so wie die Verkehrswende, Industriewende und auch die Stromwende natürlich sehr zentral, weil einfach hier unser größter Endenergieverbrauch stattfindet, gerade auch in den Haushalten. Und wir haben die Hälfte der Heizungen sind noch Gasheizungen, ein Viertel davon sind Ölheizungen. Also hier ist noch richtig viel zu tun.
Hätten Sie sich beim Abfassen Ihres Buchs vorstellen können, dass gerade die Wärmewende die Verbraucher so zu verunsichern droht?
Nein, im Prinzip nicht. Also das ist genauso gleichberechtigt, das Kapitel, wie die anderen auch. Und eigentlich war es schon immer klar. Und auch im Neubau kommt eigentlich fast nur noch die Wärmepumpe zum Einsatz. Also mich verwundert es dann doch sehr. Aber ich kann es mir darüber erklären, dass halt viele immer sagen, ja, Klimaneutralität toll und Wind- und Solarparks auch. Aber wenn sie dann näher kommen, dann auch not in my backyard. Ne? Einerseits und andererseits, jetzt geht es halt in den Heizungskeller und jetzt geht es an das Auto und an die Mobilität. Und es sind beides Bereiche, die halt dann doch jeden und jeden Einzelnen von uns betreffen, was die Klimakrise natürlich ohnehin tut. Und von daher, ja, ist es jetzt, aber das Gute ist, alle wollen klimaneutral werden und wir haben es ja auch im Grundgesetz verankert letztendlich. Und von daher wird eigentlich nur noch nicht mehr um das Ob gestritten, sondern um das Wie.
Genau, um das Wie und um das geht es bei uns jetzt auch im Gespräch, um die technologische Umsetzbarkeit. Diese Wärmewende, so wie bisher vorgesehen, läuft ja vor allem auf einen Heizungstausch hinaus. Was steht denn da zur Verfügung an Technologie?
Im Neubau ist es sehr klar, der ist so gut gedämmt, dass da eigentlich nur noch eine Flächenheizung mit Wärmepumpe Sinn macht. Oder halt auch, wenn man ein super gedämmtes Haus hat, dann kann man auch über die Infrarot, also direkte Stromheizung nachdenken. Aber da ist der Standard die Wärmepumpe. Im Bestand ist es viel herausfordernder, weil wir so einen unterschiedlichen Gebäudebestand haben. Teilweise Denkmalschutz, teilweise Hochhäuser, wo einfach nicht überall immer sofort eine Wärmepumpe funktioniert. Und da, wer eine Ölheizung rausschmeißt, da rate ich eigentlich immer dazu, halt eine Holzpelletheizung zu installieren. Und wer halt nicht das Geld hat, das ganze Haus zu sanieren und es wärmepumpentauglich zu machen. Warum Holzpellets? Weil das Pelletlager dahin kann, wo das Öllager war und die Vorlauftemperatur gleich bleibt, also die Heizkörper nicht ausgetauscht werden müssen. Und Holzpellets werden zu 90% aus Abfällen bei uns in Deutschland hergestellt. Wir exportieren die noch. Also solange wir in Deutschland mit Holz wirtschaften und daraus Bücher drucken und Pappkartons machen oder halt Möbel, werden wir auch Abfälle haben und deswegen auch diesen Brennstoff. Und der ist übrigens auch CO2-neutral, wo sich schon wieder so ein dunkelgrüner Streit entzündet hat, wo Peter Wohle mit seinem neuen Buch eigentlich fordert, lasst den Wald komplett liegen und macht nicht das, was ihr seit Millionen von Jahren macht, nämlich dass ihr Feuerholz nutzt. Und also das ist mal die erste Sache. Und dann haben wir natürlich noch die Möglichkeit, also im Bestand halt auch mit Fernwärme zu arbeiten. Die gibt es teilweise schon, teilweise nicht. Und da muss man sich in der kommunalen Wärmeplanung wirklich anschauen, wie ist der Bestand. Da kann man eben auch, diese Wärmenetze kann man eben mit Wärmepumpen betreiben, mit großen. Das sind dann richtig große, die man teilweise auch an die Flüsse hängt, wenn die Flüsse noch fließen. Ne? Das wird in Köln so geplant, aber auch anderswo bei uns in Regensburg. Und man kann sie aber auch mit anderen Quellen heizen, eben auch mit Holz oder Abfällen. Und dann gibt es natürlich noch die Solarthermie, also solare Wärme, die da auch mit reinfeuern kann. Und letztendlich auch noch erneuerbare Gase, erneuerbare Kraftstoffe sind eine Option. Wir brauchen nicht das aus der Erde zu holen, wie Erdgas und Erdöl, sondern wir können es auch über Wasserstoff klimaneutral herstellen aus Wind- und Solarenergie. Das ist natürlich nicht die effizienteste Variante. Es ist besser, wenn man den Strom direkt nutzt oder über eine Wärmepumpe. Aber sie ist gerade dort eine Lösung, wo ich sowieso eine Kraft-Wärme-Kopplungsanlage habe, die einerseits Strom und Wärme macht und die einfach dann mit einem anderen Brennstoff weiterläuft, der auch klimaneutral ist. Also das sind die Optionen, die wir auf dem Tisch haben. Und ich bin halt ein großer Fan von Vielfalt und nicht von Einfalt. Und ich würde dann halt die Anreize über die Förderhöhen setzen, anstatt von vornherein Technologien auszuschließen, wie das jetzt teilweise halt auch im Entwurf der Fall ist mit Holz und mit Wasserstoff.
Ja, Ottmar Edenhofer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung schlägt vor, die Novelle des Gesetzes ganz aufzugeben und den Verbrauch stattdessen über den Preis für klimaschädliches CO2 zu regeln. Was halten Sie denn davon? Also technologieoffen, sagen Sie ja eigentlich auch. Es gibt ja genügend Technologien.
Richtig. Also ich sage auch technologieoffen, wobei das auch als Kampfbegriff mittlerweile genutzt wird, weil ich einfach sage, die Menschen, das ist meine Erfahrung in 25 Jahren Energiewende, du kannst die Menschen nicht zwingen, auch wenn du dich auf die Straße klebst. Du kannst die Menschen nicht zum Klimaschutz zwingen. Du musst ihnen Angebote machen und ihren freien Willen dazu bekommen, dass sie über das Bewusstseinswende, die ich auch in meinem Buch beschrieben habe, dazu sich entscheiden und zu sagen, ja, wir sind meine Kinder und meine Enkel was wert, mir ist globale Gerechtigkeit was wert und deswegen investiere ich nicht mehr in eine Öl- und Gasheizung kurzfristig, sondern halt in eine erneuerbare Alternative. Und natürlich ist da der CO2-Preis ein ganz wichtiges Instrument. Aber da haben wir halt den Nachteil, da müssen Sie das wieder mit den Mietern und Vermietern regeln, weil wir haben über die Hälfte der Menschen wohnen in Deutschland zur Miete. Und wenn dann der Vermieter sagt, okay, CO2-Preis kommt, ist mir doch egal, ich leite das weiter an meinen Mieter, dann zahlt der Mieter die Zeche für die Nichttätigkeit des Vermieters. Also so einfach, wie es Veronika Grimm und Ottmar Hedenhofer da machen, ich respektiere beide und kenne beide sehr gut, der Ottmar Hedenhofer kommt aus der gleichen Richtung wie ich. Also das ist ein guter Vorschlag, aber er wird nicht alle Probleme lösen, so wie das jetzt suggeriert wird.
Herr Professor Sterner, neben dem warmen Zuhause gibt es ja noch viele weitere Bereiche des Lebens, die energetisch umgestellt werden müssen. Sie haben auch die Automobilindustrie schon genannt. Da arbeitet man schon kräftig an der Verkehrswende. Manche Hersteller konzentrieren sich ganz auf E-Mobilität. Aber über Flug- und Schiffsverkehr spricht kaum jemand. Können Schiffe überhaupt klimaneutral betrieben werden oder bleibt es da auf ewig beim Diesel bzw. Kerosin?
Jein. Beim Flugverkehr ist es so, sie können den CO2-neutral stellen über E-Fuels, E-Kerosin, aber sie sind bei 10.000 Meter Flughöhe hinterlassen sie halt Wasserdampf, der genauso als Klimagas wirkt. Und diese Wirkung haben sie, bleibt erhalten. Also Fliegen bleibt auch trotz E-Fuels dauerhaft klimaschädlich. Beim Schiffsverkehr ist es ein bisschen besser, weil da bleibt der Wasserdampf in der atmosphärischen Umwälzung, wird also wieder abgeregnet. Bei dem Verkehr generell gilt es, die Verkehrswende voranzutreiben, also halt vermeiden, verlagern, verbessern. Im Pkw ist es eben leider so, dass du auf dem Land noch das Auto brauchst. Und da bin ich auch wieder für Technologieoffenheit, weil nicht jeder kann sich wie ich ein E-Auto leisten. Bei uns ist es ein ganz normaler Golf, aber ich fahre mit dem auf 100 Kilometer für 1 €, also sehr, sehr günstig, weil ich meinen eigenen Solarstrom habe. Aber viele haben nicht ihren eigenen Solarstrom oder wohnen zur Miete oder können nicht irgendwo mal laden oder können sich auch kein E-Auto leisten. Und für die ist es, glaube ich, sinnvoll, gerade auch im Bestand haben wir 50 Millionen Fahrzeuge noch, dass man da halt den E-Fuel zulässt. Für 2, 3, 4 € der Liter, sei es drum, aber es ist eine Möglichkeit, halt klimaneutral zu werden in diesem Bereich. Und ja, von daher, wir bekommen den Klimaschutz mehr umgesetzt, wir uns in der Mitte der Gesellschaft bewegen und versuchen, möglichst viele Lösungen für alle anzubieten.
Herr Professor Sterner, jetzt mal zum Grundsätzlichen. Woran hapert es in Deutschland eigentlich am meisten beim Ausbau der erneuerbaren Energie?
An unserer Gründlichkeit, an unserer penetrantischen, beamtischen Gründlichkeit.
Wie das?
Ja, viele Beispiele. Wir entscheiden uns dazu, klimaneutral zu werden, aber wenn dann die Umsetzung kommt, dann entscheiden wir, dass halt die Feldlerche jetzt einen Platz verdient hat im Umfeld von 30 Kilometern und wenn die darf aber dann nicht an einem Waldgrundstück dran sein, auch nicht an Siedlungen und wenn sie dann die Landwirte fragen, dann vermietet keiner für 25 Jahre 500 Quadratmeter für eine Feldlerche. Das ist ein Beispiel. Oder ich habe jetzt erst wieder durch einen Fluss oder ein kleines Bächlein, wo gar nichts mehr fließt, sagt jetzt das Wasserwirtschaftsamt, oh, da müsste jetzt aber eine sehr aufwendige Kabeldurchleitung machen. Und lauter solche Kleinigkeiten, die uns im Endeffekt total bremsen in der Energiewende. Und im ganz Großen ist das aber auch der Fall. Beispiel Wasserstoff wissen wir seit Jahrzehnten, dass wir das brauchen. Wasserstoff ist auch im Winter wichtig, wenn Wind und Sonne nicht da sind und dann halt die Stromnetze zu stabilisieren über entsprechende Kraftwerke oder eben Power to Gas, wie ich es entwickelt habe. Und das ist die Absicherung damit auch für alle Wärmepumpen und Elektroautos. Also es gibt nicht diese All-Electric-World. Ich bin ja selber Elektrotechniker und gelernter Elektriker, aber wer suggeriert, wie die Agora Energiewende oder andere Thinktanks im Umfeld von Patrick Reichen das jetzt getan haben, dass wir gänzlich davon ohne auskommen oder wie Volker Quaschning, der ständig auf Wasserstoff schimpft, die sind einfach nur auf dem falschen Dampfer, sorry. Und das führt dann dazu, dass die Politik dann halt sagt, in Brüssel und in Deutschland, wir stellen ganz hohe Anforderungen an den Wasserstoff und dann haben wir die Debatte, dass zusätzlich zum Wasserstoff dann noch eine Windkraftanlage gebaut werden muss, die dann zeitlich und räumlich korreliert Strom erzeugen muss, damit der Wasserstoff auf alle Fälle 100% grün ist. Und die Firmen und Unternehmen schauen einfach mal nach USA, wo die einfach sagen, -95% CO2-Emissionen, das ist unser einziges Kriterium und dafür bekommt ihr eine Steuerermäßigung und da stellen wir jetzt mal 50 Milliarden für bereit. Und zack sind die ganzen Unternehmen drüben, weil wir aufgrund unserer Gründlichkeit wieder alles zerredet haben und im Endeffekt halt das Land der Dichter, Denker, Erfinder wieder mal nicht zum Land der Umsetzer gemacht haben, so wie wir es schon bei der Solarenergie, bei den Batterien und jetzt auch beim Wasserstoff machen. Wir fördern das, wir schieben das an, aber die Produktion findet dann in China, USA oder sonst wo statt. Und das ist einfach das, was aus meiner Sicht heraus das am meisten bremst.
Also politische und verwaltungstechnische Hürden sind das, die Sie da beklagen. Ja. Wäre denn ein kompletter Umstieg auf erneuerbare oder klimaneutrale Energien heute schon technisch möglich?
Absolut.
Auch komplett?
Komplett. Und das ist der Grund, warum dass ich vor 12 Jahren gesagt habe, ich schreibe dieses Buch, als wir diese Langfristszenarien, also die Langszenarien für Deutschland gerechnet haben, auch für die Bundesrepublik, wo im Ministerium immer wieder der Satz fiel, Mensch, das ist so eine spannende Erkenntnis, dass das eigentlich technisch alles geht. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich es mal in einfachen Worten aufschreiben. Und es gibt keinen technischen Showstopper. Wir haben ausreichend Speicherkapazitäten, wir kennen alle unsere Gasspeicher, wir müssen nur die Ladegeräte dafür bauen, also den Wasserstoff da reinbringen und über Power to Gas. Wir haben Wind und Sonne, Potenzial ohne Ende, die stellen wir da in unserem Wasserstoffatlas. Also es gibt alle technischen Lösungen von A bis Z. Wir müssen sie nur umsetzen, diese Energiewende.
Der Bundeswirtschaftsminister will ja vor allem den Bau von Windrädern stärker vorantreiben. Die erzeugen jetzt schon mehr als 20% des Energiebedarfs. Außerdem soll es mehr Solaranlagen geben. Aber ein Problem bei Wind- und Solarenergie ist immer noch die Speicherung. Sie haben jetzt gerade gesagt, das sei keins.
Ist es
täuschen
auch nicht.
Die anderen sich?
Oder ja, Sie? Es gibt immer, also 50% des Stromkuchens sind erneuerbarer Ökostrom und 50% der andere. Und ich habe das selbst erlebt in den Gremien, sei es jetzt Wirtschaft, Wissenschaft oder auch halt Politik, dass das hinausgezögert wird auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Wind- und Solaranlagen schmälern einfach den Gewinn der konventionellen Energieversorger und deswegen haben die sich jahrzehntelang dagegen gewehrt. Und wir haben aber längst den technischen Nachweis angetreten und erbracht vor 13, 14 Jahren in Form des Kombikraftwerks, wo wir Wind, Sonne, Batterien, Biogas etc. alles miteinander kombiniert haben. Und dabei haben wir halt und gezeigt, dass es technisch 100% geht, im kleinen Maßstab und auch groß. Und an der Stelle haben wir eben diese Technologie Power to Gas entwickelt, dass wir aus Wind- und Solarenergie, was die günstigste Energieform ist, mit dem geringsten Flächenverbrauch, mit dem größten Potenzial, dass wir die nicht nur ins Gasnetz bringen und darüber dann diese riesigen Gasspeicher, die wir jetzt alle kennen seit dem Ukraine-Krieg, füllen können, um dann zu jeder Zeit, wenn Wind und Sonne nicht da sind, die Netze zu stabilisieren. Weil das muss man auch dazu sagen, Wind und Sonne werden den großen Stromanteil machen bei uns, aber sie sind halt nicht zuverlässig. Sie sind manchmal nicht da. Und für diese Zeiten brauche ich einfach die Wasserkraft, die auch immer weniger wird durch den Klimawandel. Ich brauche die Biomasse, auch das Biogas, was oft verteufelt wird. Ich brauche aber auch halt die Speicher. Und für kurze Zeiten gibt es die Batteriespeicher. Da haben wir jetzt alleine in Deutschland schon über 700.000 in den Kellern stehen, die nach wie vor nicht genutzt werden dürfen zur Stabilisierung der Stromnetze. Völlig absurd. Aber wir haben auch die Pumpspeicher und wir haben vor allem die Gasspeicher für die langen Zeiten. Und das ist unterm Strich absolut wirtschaftlich, die auch umzusetzen. Politik hat es halt bisher nicht getan. Und wenn wir auf die anderen Bereiche sehen, dann ist es halt auch so, dass Wind und Sonne über solche Verfahren, über Wasserstoff, Power to X und so weiter, in die Bereiche gebracht werden kann, wie die Wärme, über die wir gerade sprachen, und in den Verkehr auch über E-Fuels und Elektromobilität und gerade auch in die Industrie für grünen Stahl, grüne Chemie etc. Also all diese technischen Lösungen sind da. Deswegen Ja, also es ist einfach nur eine Frage der politischen und gesellschaftlichen Umsetzung, nicht mehr eine technische.
Also die Spannungsschwankungen, auf die viele Kritiker so hinweisen, wenn es um Wind und Sonne geht, die könnte man durch Kombination mit anderen Energieträgern dann ausgleichen, wenn ich Sie recht verstanden habe.
Das tun wir bereits. Ja. Also man muss Frequenz und Spannung halten und die Frequenz war früher halt ganz klar bei den Kraftwerken, dass die das geleistet haben, tun sie auch heute noch. Aber der Primärregelleistungsmarkt, der ist jetzt schon übervoll mit Batteriespeichern, die diesen Job längst übernommen haben.
Sie haben nun den Begriff Power to Gas ins Gespräch mit eingebracht. Sie haben diese Technik mitentwickelt. Wie funktioniert das genau?
Man kann sich so vorstellen, wir kopieren die Natur, die über die Photosynthese Wasser spaltet in Wasserstoff und Sauerstoff, dann aber nicht bei dem Wasserstoff stehen bleibt, sondern halt den Sauerstoff abgibt an die Natur und aber aus der Natur, aus der Luft wieder das CO2 rausnimmt. Und darüber generiert sie Biomasse, alles, was wir essen, alles, was wir halt auch Holz, Pflanzen etc., letztendlich auch fossile Energie. Und dieses Verfahren haben wir sozusagen von der Natur uns abgeguckt und hatten damals, ich war im wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderungen, so ein Szenario halt auch, wo wir nur noch Gas- und Stromnetze hatten. Und dann haben wir mit einem Kollegen Specht zusammen aus Stuttgart gesagt, das packen wir hier rein, die Methanisierung, und dadurch können wir quasi halt das Stromsystem mit dem Gassystem koppeln, weil das Gasnetz hat 5000 Mal mehr Speicher als das Stromnetz. Und deswegen macht es total Sinn, mit dem überschüssigen Strom oder generell mit Wind- und Solarstrom über Wasserstoff in dieses Gasnetz zu gehen, wo du auf ewige Zeiten Energie speichern kannst und dann im Winter wieder daraus Strom machen kannst. Im Sommer, wenn Sie einen Akku aufladen und Ihr Handy liegen lassen bis im Winter, dann ist es leer, dann hat es sich selbst entladen und das ist der Riesenvorteil halt bei den Gasspeichern. Moleküle bleiben Moleküle. Und das ist sozusagen Power to Gas. Wir haben es dann erweitert zu Power to Liquids, also flüssige Kraftstoffe, die E-Fuels und auch Power to Chemicals, dass man alle Chemierohstoffe, die man überall braucht, auch den Stahl, egal ob Sie ein Auto bauen oder eine Windkraftanlage oder Solaranlage, überall brauchen Sie Stahl und Chemie. Und letztendlich jetzt auch Zement und Kalk, alle diese Verfahren können mit Power to Gas klimaneutral werden. Das ist sozusagen hier halt diese Revolution gewesen, die ja wir jetzt mittlerweile auch schon vor 13, 14 Jahren vorgestellt haben, aber eigentlich auch politisch nie aufgegriffen wurde. Altmaier hat gesagt, das ist viermal so teuer wie das russische Gas, also lassen wir es bleiben. Er fand die Idee faszinierend. Audi hat eine Anlage gebaut. Aber jetzt mit der Wasserstoffstrategie kommt das alles wieder.
Diese Umwandlung, die kostet aber ja Energie.
Richtig.
Wieso ist das klimaneutral?
Wenn die Energie vorne klimaneutral war, dann wird sie hinten raus auch wieder klimaneutral sein. Wenn Sie ein Glas Wasser haben und erstmal 50% in den Ausguss schütten, dann ist das Wasser genauso rein, wie es vorher war, egal wie voll es ist.
Ja, noch also, ist das ja nicht der Fall.
Mit Strom haben Sie recht. Wenn Sie mit Kohlestrom, genau, Power to Gas, Wasserstoff machen, dann ist der oder ein E-Fuel, dann ist es wesentlich schlimmer. Da brauchen Sie gar nicht erst zum E-Fuel gehen. Wenn Sie ein Elektroauto mit Kohlestrom fahren, dann hat das mehr Emissionen, als wie wenn Sie ein Benzin oder Diesel fahren. Also das ist ganz klar, dass das eine CO2-neutrale Quelle sein muss, die da reingeht als Strom. Und dann nehmen Sie noch ein CO2 dazu, aber das ist egal, ob Sie es vom Kraftwerk nehmen oder aus der Luft oder halt aus von der Biogasanlage, weil das CO2 kommt nicht zusätzlich in die Atmosphäre, sondern Sie nutzen es einfach nur doppelt.
Sie haben nun gesagt, mit erneuerbaren Energien könnte man eigentlich schon den gesamten Energiebedarf in Deutschland decken. Nun ist es ja so, dass unsere Volkswirtschaft, dass der Bedarf sich bis 2045 verdoppeln könnte. War es da eigentlich richtig, dass Deutschland seine Kernkraftwerke stillgelegt hat?
Ja. Weil wir einen gesellschaftlichen Diskurs seit 40 Jahren haben, der auch letztendlich der Gründungsmythos der Grünen war, neben der Frauenbewegung, der Friedensbewegung. Wir haben da eine Technologie genutzt in Deutschland, die nach wie vor nicht sicher ist. Also das, auch mein Doktorvater war Kernphysiker vorher, wie viele andere. Und die haben dann einfach nach Tschernobyl gemerkt, genauso wie sie es gesagt haben, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Havarie passiert, tritt ein.
Ja, aber doch nicht in Deutschland.
Können Sie das ausschließen?
Ja, aber haben wir doch nicht gehabt, im Gegensatz zu
haben
anderen
wir
Ländern.
Gehabt, aber wir haben auch keine Versicherungen für diese Kernkraft und das zeigt Ihnen, dass das Risiko vorhanden ist. Und wenn Sie es weltweit betrachten, havariert jedes hundertste gebaute Kernkraftwerk, jeder Reaktor. Und das, wenn Sie so ein Risiko am Berliner Flughafen hätten, dann hätten Sie keine Fluggäste mehr am Flughafen, wenn Sie wissen, jedes hundertste Flugzeug stürzt im Laufe der Zeit ab. Dieses Risiko haben wir aber akzeptiert und nicht versichert, sondern im Gegenteil auf die Allgemeinheit abgewälzt, genauso wie das Endlagerthema, was jetzt bis 2051 verschoben werden soll. Und wenn Sie diese Gesamtkosten nehmen, dann liegen sie um Faktor 10 höher als wir bei Wind und Solarenergie. Also selbst wenn Sie jetzt nochmal neue Investoren, also das zulassen würden, dass Sie sagen, wir bauen neue Kernkraftwerke, Sie würden keine Investoren finden. Ich war in der Schweiz, die haben mir gesagt, schauen Sie nach Finnland, schauen Sie nach Frankreich, dauert alles 10, 15 Jahre länger und kostet dreimal so viel, nicht wirtschaftlich, wir investieren nicht mehr.
Aber wäre Deutschland nicht aus der Atomkraft ausgestiegen und hätte stattdessen den Kohleanteil reduziert? Ja. Das ist ja jetzt der Widerspruch, nicht
richtig,
wahr? Kohlekraftwerke weiter betreiben, genau, und damit aus im Grunde der Klimaneutralität entgegenarbeiten.
Richtig, aber da möchte ich nochmal den historischen Kontext sehen. 2001 war der Atomausstieg, 2010 war ich auch in den Ministerien wieder antätig, der Wiedereinstieg. Unsere Leitstudien wurden unter Verschluss gehalten. 2011 dann der zweite Ausstieg. Und damals wurde in der Ethikkommission eingesetzt von Angela Merkel, unter anderem mit Alois Glück von der CSU oder Bischof Marx, ne, oder halt Vassiliadis von den Gewerkschaften, Bergbau etc., beschlossen, dass der Atomausstieg bis 2022 erfolgt, unter der Voraussetzung, dass die Stromtrassen gebaut werden, auch nach Bayern, unter der Voraussetzung, dass Wind- und Solarenergie ausgebaut wird, weil man wusste ja, man kann nicht aus einer Sache aussteigen, ohne in die andere einzusteigen. Aber wenn ich auf dem Weg, gerade in Bayern, diesen ganzen Weg torpediere, um dann letztendlich wieder zu zwingen, dass ich zurückgehe zu der Atomkraft, das ist natürlich völlig kontraproduktiv. Und von daher wundert es mich nicht, dass die Kohlekraftwerke wieder weiterlaufen lassen mussten, weil halt einfach der Rest viel zu langsam ging unter Altmaier und Co. und auch Gabriel.
Nun werden aber ja für die Technologie der Energiewende Rohstoffe benötigt.
Ja.
Und zwar solche, die nur noch begrenzt vorhanden sind. Also wenn der Klimawandel dann abgewendet worden ist, droht uns dann ein Fiasko, weil wir die Natur ausgebeutet haben? Oder sagen Sie jetzt auch wieder dunkelgrün?
Nein, die Wirtschaft bleibt und ist eine hundertprozentige Tochterfirma der Umwelt. Also ich komme ja selbst aus der Landwirtschaft. Landwirtschaft ohne Land, ohne Umwelt, ohne Ressourcen kannst du nicht wirtschaften. Und wir haben einfach in der Wirtschaft beobachtet, dass wir nur das Bruttoinlandsprodukt nach dem messen, was hinten an Kohle rauskommt, an Geld rauskommt und an Produkten. Aber wir haben nicht auf die Ressourcen geschaut. Da hat man einfach, als diese Theorien der Wirtschaft aufgestellt wurden, gedacht, die Ressourcen sind unendlich und das einfach angenommen. Aber das ist einfach falsch. Das heißt, wir müssen zwangsläufig zu einer Kreislaufwirtschaft kommen. Und die gute Nachricht ist, das hat auch das Umweltbundesamt, also auch dunkelgrün, ausgerechnet, dass das funktioniert. Aber dafür ist die Voraussetzung, dass wir in allen Bereichen effizienter werden, dass wir auch unser Verhalten teilweise ändern, gerade in der Ernährung und im Verkehr. Das nennt man Suffizienz. Und dann einfach die ganzen Materialien auch wieder recyceln. Und dann funktioniert das.
Also das ist natürlich auch ein Appell an die Einzelne, den einzelnen Bürger. Nun, Sie klingen sehr optimistisch, was die Machbarkeit der Energiewende angeht. Also für Sie ist es eindeutig ein Gewinn. Was macht Ihnen bei der Energiewende denn Sorge?
Ja, eben die Geschwindigkeit, dass wir am Klein-Klein scheitern, dass wir halt die Menschen nicht mitnehmen, dass die Auswirkungen des Klimawandels immer dramatischer sichtbar werden, auch immer näher kommen und dass deswegen halt auch, Sie haben die Studien gesehen, 0,1 Grad mehr Erderwärmung heißt, dass 130 Millionen Menschen keinen Platz mehr haben, wo sie wirklich leben können, ohne in Kühlhäusern zu sitzen. Und wir brutzeln im Endeffekt den Rest der Welt weg. Und diese Diskussion, dass wir ja keine Verantwortung haben für diesen Planeten, obwohl wir historisch gesehen an vierter Stelle der Länder stehen mit den meisten Emissionen, die macht mir wirklich Sorge. Und dass halt dann wir politisch die Mitte verlieren und an die Ränder gehen und dann halt auch wieder teilweise Richtung rechts abdriften, das macht mir definitiv große Sorge, weil die immer vermeintlich einfache Lösungen anbieten, wenn dann mal die klimabedingten Flüchtlingsströme zunehmen. Da sehe ich halt unsere Demokratie ein Stück weit in Gefahr und deswegen brauchen wir den offenen, undiskriminierenden Diskurs in der Gesellschaft und wir müssen unsere demokratischen Mittel nutzen, die wir haben, das heißt Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Redefreiheit, aber halt auch die Parlamente und Gerichte, weil alles andere führt nicht zum gesellschaftlichen Wohl und gesellschaftlichen Konsens.
Kann Deutschland dann bis 2045 klimaneutral werden, Herr Professor Sterner?
Ja, mit der richtigen Energie- und Klimapolitik schaffen wir das.
Vielen Dank, Herr Professor Sterner.
Sehr gerne, Frau Mattei.
Wie geht Klimaschutz? Darum ging es im Gespräch mit Michael Sterner, Professor für Energiespeicher und Energiesysteme an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg. Sein Buch »So retten wir das Klima, wie wir uns unabhängig von Kohle, Öl und Gas machen« befasst sich detailliert mit der Umsetzung der Energiewende. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.